Liebe Zuschauer, es ist schön, dass wir heute wieder das Wort Gottes miteinander studieren dürfen. In dem Zusammenhang denke ich an ein gut befreundetes Ehepaar. Sie hatten einen fantastischen Urlaub geplant. Sie wollten nach Malaysia. Das Reisebüro hat ein fantastisches Hotel ausgesucht am Strand. Es war wirklich ein Traumurlaub. Und als sie sich so ein wenig die Formalitäten angeschaut haben, den Vertrag, den da gemacht worden ist, dann stellten sie fest, dass sie an einem Freitagabend dort ankommen würden. Und sie stellten plötzlich fest, dass der Flug schon in den Sabbat hineinging. Und dann sagten sie, das ist uns eigentlich nicht so recht. Wäre es denkbar, dass sie uns den Flug ein wenig anders buchen, damit wir früher dort sein könnten? Aber die Frau sagte, möglich ist das, aber dann können sie das Hotel nicht haben. Dann müssen ein anderes Hotel ausgesucht werden. Und dann hat sie auch ein anderes Hotel ausgesucht. Sie hatten einen anderen Flug bekommen und sie waren dann dort und hatten einen schönen Urlaub erlebt. Nur was sie nicht wussten, genau in der Zeit, wo sie dort waren, gab es damals diese große Tsunami-Welle, die ganze Küstenregion damals überspült hat. Auch ihr Hotel, in dem sie eigentlich gewesen wären, wäre fortgerissen worden. Gott hat sie bewahrt, nur weil sie sich für sich die Entscheidung getroffen haben, den Sabbat nicht auf der Reise zu verbringen. Ist der Sabbat denn so wichtig, dass wir auf so Kleinigkeiten achten müssen? Wir sind ja gewohnt, dass wir auf den Sabbat uns Gedanken machen, dass wir sagen, okay, der Sabbat hat eine besondere Bedeutung für die Adventgemeinde. Und wir stellen fest, dass viele auch den Sabbat vielleicht nur halten, weil es Tradition geworden ist, weil sie wissen, okay, das steht in der Bibel drin und deshalb sollten wir den Sabbat halten. Aber wir merken auch, wenn wir in die Offenbarung hineingehen, dass die Bibel hier sagt, dass Gott eine ganze Menge Menschen am Schluss aus Babylon herausholen möchte und sagt, das ist mein Volk. Und dieses Volk, das von außen kommt, wird auch großes Interesse haben, das zu tun, was Gott sagt. Es wird berichtet in der Offenbarung, und ich möchte diesen Text lesen, in Offenbarung Kapitel 14. Die Offenbarung ist sowieso sehr interessant, wenn es um die Dinge geht, die mit dem Endzeit etwas zu tun haben. Und wir lesen dort im 14. Kapitel der Offenbarung folgenden Hinweis. Offenbarung 14, Vers 12, da heißt es, hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Es wird also besonders hervorgehoben, dass da Menschen da sein werden, die sich nach den 10 Geboten ausrichten. Und in den 10 Geboten ist natürlich auch der Sabbat enthalten. Man kann ja dieses Gebot nicht einfach herausschneiden. Was uns auch bewusst wird, ist, dass Jesus die 10 Gebote, auch den Sabbat, nie als Vorbedingung gibt. Jesus sagt ganz deutlich, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Es wird also die Folge sein. Meine Liebe zu Gott wird dazu gebraucht oder wird dazu hinführen, dass ich Lust habe, die Gebote Gottes zu halten. Und die Gebote Gottes umfassen auch den Sabbat. In den 10 Geboten steht ganz deutlich, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten, alle deine Dinge beschaffen. Aber am 7. Tag sollst du ruhen. Und ich denke, es ist wichtig, dass uns das bewusst wird. Gott möchte, dass wir durch den Sabbat immer wieder den Schöpfer anbeten. Immer wieder an den Schöpfer denken, der alles gemacht hat. Dass wir nie das Geschöpf verehren, sondern immer den Schöpfer in den Mittelpunkt stellen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Jesus uns im Alten Testament schon sagt, im Hesekiel Kapitel 20, und er prägt hier ein sehr bedeutsames Wort in Hesekiel Kapitel 20 und ich lese dort den 20. Vers. Hesekiel 20, Vers 20. heißt es hier, und meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott bin. Das heißt, der Sabbat ist ein besonderes Zeichen. Ein besonderes Zeichen zwischen seinem Volk und ihm als Gott, als den Schöpfer. Ein besonderes Zeichen, das wir uns bewusst machen dürfen. Ein Mahlzeichen, ein Zeichen des Vertrauens. Interessant ist, dass Gott diese Sabbatheiligung, diesen Hinweis auf den Sabbat, in besonderer Weise auch deutlich macht, als er das Volk aus Ägypten herausgezogen ist. Wir haben schon einmal darüber nachgedacht, welche Besonderheit es war, dass Gott den Auszug aus Ägypten so oft in der Bibel erwähnt. Und wir stellten fest, er hat erst dieses Lamm schlachten lassen, ein Hinweis, dass sein Blut für meine Sünden wichtig ist, das heißt zur Befreiung. Wenn Gott mich befreien möchte, ist das Blut Jesu das einzige Mittel, damit ich gerettet werden kann. Das zweite war, dass er sie durch das Meer führte, das war der zweite Bereich. Und das Meer, sagt Paulus im Korintherbrief, das Meer war ein Sinnbild für die Taufe. Das heißt, wenn ich mein Leben Gott übergebe, dann ist ein Zeichen, ob ich das wirklich ernst meine, dass ich bereit bin, mich taufen zu lassen, dass Jesus meine ganze Sündenschuld wegwäscht und ich ein neues Leben beginnen kann. Aber die Bibel sagt, bei diesem Auszug aus Ägypten war das Nächste, was er den Menschen bewusst machen musste, war, dass sie vergessen hatten, nach 40 Jahren oder 400 Jahren, nicht 40 Jahren, 400 Jahren Gefangenschaft, dass sie den Sabbat, den Ruhetag, fast vergessen hatten. Gott musste den Menschen irgendwie zeigen, wie kommen sie wieder in diesen Gedankengang hinein, dass der Sabbat eine wichtige Sache ist für ihr Leben. Welche Möglichkeiten hat er? Und die Bibel sagt uns hier sehr deutlich, dass er ihnen etwas Besonderes vor Augen malte, etwas Besonderes darstellte, damit sie verstehen, wie wichtig der Sabbat im Leben eines Menschen ist, wie wichtig Gott der Sabbat ist, den die Menschen erkennen sollen. Ich möchte dazu einen Text lesen in 2. Mose Kapitel 16. 2. Mose 16. Und dort finden wir die Situation, wie Gott den Menschen damals den Sabbat nahe brachte. Wir lesen dort, dass Gott Brot vom Himmel fallen ließ. Und es wird genannt das Manna. Manhu, was ist das? Sie hatten nicht verstanden oder nicht gewusst, was das ist, was sie da aufgehoben haben. Gott hat Brot vom Himmel fallen lassen. Und zwar hat er ihnen jeden Tag dieses Brot neu vom Himmel gegeben. Manche fragen sich vielleicht, ist das wirklich so? Das ist nur ein Symbol? Interessant, es gibt heute sogar noch in Angola eine Missionsstation, die vor einigen Jahren, das ist schon einige Jahre her, in große Bedrängnis gekommen ist. Und plötzlich hat Gott diese Menschen, die dort gelebt haben, vor dem Hungertod errettet. Und es ist Manna gefallen damals. Und die Kinder haben das aufgehoben. Ich habe Bilder gesehen davon. Und dieses Manna fällt auch heute noch. Das heißt, Gott kann das heute auch noch genauso machen, wie er es damals gemacht hat. Er hat Manna fallen lassen und hat den Leuten gesagt, passt auf, ihr nehmt, geht raus, sammelt das Manna auf. Ihr könnt dieses Manna verschiedenartig bearbeiten und könnt es essen. Schmeckt es so wie eine Honigsemmel. Und dann, wenn ihr alles gesammelt habt, ihr sammelt so viel, was ihr essen könnt, und am nächsten Tag könnt ihr wieder neues Manna sammeln. Jetzt gab es damals natürlich auch einige Leute, die waren vom Stamm Nim, den gibt es bis heute. Die waren nicht zufrieden mit dem, was sie dort aufsammeln konnten. Sie sagten sich ja, wenn das Mann jetzt morgen nicht mehr da ist, dann muss ich für morgen auch schon Vorbereitungen treffen, um auch noch etwas zu haben. Und so haben sie mehr gesammelt. Und als sie mehr gesammelt hatten und am nächsten Tag das anschauten, was sie mehr gesammelt hatten, stellten sie fest, es war alles mit Würmern versetzt. Man konnte es nicht mehr gebrauchen. Gott hat ihnen gesagt, nur das, was ihr zum Leben braucht, das sammelt. Das ist schon spannend, was Jesus hier getan hat. Aber als sie jeden Tag gesammelt hatten, sagte Mose zu ihnen, passt auf, morgen am Sabbat wird nichts auf den Feldern liegen, auf dem Boden liegen. Ihr sollt am Freitag doppelt so viel, am Rüsttag doppelt so viel sammeln und es wird am Sabbat nicht schlecht werden. Das ist schon eine spannende Sache, nicht wahr? Die ganze Woche über durften sie nichts mehr sammeln, weil es sonst schlecht geworden ist und es war dann kaputt, es war verwurmt. Aber am Sabbat war das Manna genauso frisch wie allen Tagen auch. Dieses Wunder, das Gott getan hat, war ja nicht nur eine Woche gefallen, sondern er hat es ja über die ganze Zeit, in der sie in die Wüste waren, hat er sie mit Manna gespeist. Und das waren 40 Jahre. Wenn wir denken, ein Jahr hat ungefähr 52 Wochen, mal 40, das sind über 2000 Wunder, die Gott gemacht hat, um den Menschen damals zu zeigen, was der Ruhetag Gottes ist. Welch eine Geduld. Ich weiß nicht, ob wir die Geduld aufbringen heute, ob wir das machen würden, so lange Geduld zu haben, bis jemand das versteht. Aber nun dieser Text in 2. Mose Kapitel 16 und ich lese dort Vers 23 und Vers 28. Dort heißt es im Vers 23, und er sprach zu ihnen, das ist's, was der Herr gesagt hat. Morgen ist Ruhetag, heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, das backt und was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das legt beiseite, dass es aufgehoben werde bis zum nächsten Morgen. Und das Vers 28, da sprach der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten? Das ist deshalb sehr interessant, weil 2. Mose 16 ist noch vor der Zeit, wo die 10 Gebote von Gott dem Mose auf steine Tafeln gegeben worden ist. Und Gott spricht schon hier vom Sabbat hier, er spricht, warum weigert ihr euch, meine Gebote und Satzungen zu halten? Scheinbar war es Gott sehr wichtig, uns das bewusst zu machen. Und ich denke, es ist gut, dass wir uns dessen bewusst werden, dass Gott einen besonderen Schwerpunkt auf den Sabbat gelegt hat. Gott möchte, dass uns das neu bewusst wird, dass es seine Gebote und seine Satzungen sind, die uns helfen, mehr über ihn zu verstehen und zu erfahren. Wir haben im Jesaja, das ist ein Evangelist des Alten Testamentes, so wird er auch genannt, einen Propheten, im Jesaja 57, oder 58, in Jesaja 58, Vers 13 bis Vers 14, interessante Hinweise, die Gott den Propheten Jesaja damals gab, wie er sich Sabbat vorstellt. Und ich denke, es ist wichtig, darüber nachzudenken. Er sagt hier, wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst, und nicht deine Geschäfte nachgehst an meinem heiligen Tag und den Sabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn geehrt, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du deine Lust haben am Herrn und ich will dich über die Höhen der Erde gehen lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es ist schön, dass Gott uns hier einen sehr eindringlichen Aufruf gibt, was Sabbat für ihn bedeutet. Es ist wichtig, dass er sagt, passt auf, macht nicht eure Gänge, nicht leeres Geschwätz, macht nicht das, was ihr sonst tut, sondern habt Zeit für mich. Der Sabbat ist eine besondere Zeit, wo wir die Gemeinschaft mit unserem Schöpfer und Herrn neu erleben können. Es ist so wichtig. Immer wieder haben Menschen angefangen, darüber nachzudenken, wie können sie das am besten lösen, damit man das überhaupt nicht übertreten kann, dieses Gebot. Und da gab es bei den Juden damals sehr, sehr viele Regeln, die dazu führten, dass die Leute wohl den Sabbat geheiligt haben oder beziehungsweise gehalten haben, aber ihr Herz war ferne von ihnen. Also wenn zwei das Gleiche tun, heißt es nicht unbedingt, dass dasselbe ist. Man kann etwas sehr mechanisch tun, ohne dass das Herz dabei ist. Man kann viele Dinge tun, die vielleicht gut ausschauen, aber es heißt nicht, dass es etwas ist, was das Herz berührt. Gott möchte einen Gottesdienst haben, der das Herz berührt. Und deshalb sagt er, macht nicht das, was eure Dinge sind, sondern macht das, was ich tue. Ich möchte euch wirklich die Zeit dazu schenken, dass der Sabbat wieder das wird, was er eigentlich sein sollte. Einer kam mal zu einem Rabbi und er hat ihn gefragt, Rabbi, pass auf, weißt du, ich habe einen Ochsen. Und mein Ochse ist mir in den Brunnen gefallen. Was soll ich denn tun? Soll ich den Ochsen am Sabbat aus dem Brunnen holen? Und der Rabbi sagte ihm, ja, du musst den Ochsen aus dem Brunnen holen am Sabbat, weil es ist ein Geschöpf Gottes. Tja, und dann hat er den Ochsen aus seinem Brunnen rausgeholt. In der nächsten Woche kommt er wieder und sagt, du, Rabbi, der Ochse ist mir wieder in den Brunnen gefallen. Was soll ich denn machen? Darf ich den Ochsen wieder am Sabbat rausholen? Oh, sagt er, dann hol ihn wieder raus. Es ist wichtig, dass dieser Ochse auch merkt, dass er ein Geschöpf Gottes ist. Ja, aber wenn der Ochse jeden Sabbat in den Brunnen fällt, dann sagte damals der Rabbi zu ihm, pass auf, dann verkaufe deinen Ochsen und kauf den anderen, der nicht jeden Sabbat in den Brunnen fällt. Vielleicht ist das ein Bild, um uns deutlich zu machen. Der Sabbat ist etwas Besonderes. Etwas Besonderes, das uns helfen möchte, Gott an die erste Stelle zu setzen. Und deshalb sagt auch dieser Jesaja, nimm die Dinge, die du sonst tust, beiseite. Nimm Gott in den Mittelpunkt, damit du verstehst, was es bedeutet, Gott nachzufolgen. Der Sabbat ist so wichtig, dass wir so eine Pause haben, weil es der Tag ist, den er geheiligt hat. Er hat ihn eingesetzt, nicht irgendjemand anderes. Und es ist schön, dass wir solch eine Pause machen dürfen. Ich hatte mal eine Kinderfreizeit und in dieser Kinderfreizeit oder bei Kinderfreizeiten sind meistens sehr, sehr viele Kinder auf engstem Raum zusammen. Da ist sehr viel Aktion und sehr viel Krach und Kraft zu sehen. Und manchmal hatten wir als Helfer damals unsere Mühe, wie können wir die Kinder ein wenig ruhig halten am Sabbat, dass sie nicht ganz so aufgewühlt sind. Und da kam einer von Helfern auf die Idee und sagte, wir machen das so, dass wir am Freitag einen Sporttag machen. Und wenn wir dort einen Sporttag machen, dann sind die Kinder am Sabbat ruhiger. Das war seine Theorie. Er hat nicht bedacht, dass Kinder nach 2 Minuten schon wieder volles Programm haben, wenn sie sich ausgeruht haben. Aber wir hatten damals einen Sporttag gemacht. Und das Schönste an diesem Sporttag war für die Kinder das Tauziehen. Und wir hatten dann so große Taue und jedes Zimmer hat dann gegeneinander gezogen. Aber manche Zimmer waren größer, manche waren kleiner. Und in dieser Kinderfreizeit war auch ein Junge dabei, der war so 2 Köpfe größer als die anderen. Und der war sehr geschäftstüchtig. Und der sagte, passt auf, ich werde bei euch mitziehen. Und dann habt ihr auf jeden Fall gewonnen. Aber wenn ich bei euch mitziehe, dann müsst ihr auch ein bisschen was zahlen dafür. Und so war er der begehrte Siegbringer. Er war immer dort dabei, bei der Gruppe, die eigentlich gewonnen hat. Und an diesem Freitag war die Gruppe, in der er sich einkaufen ließ, zusammen. Sie sind gerade dran gewesen zu ziehen. Und in dem Moment merken sie, und er hieß damals, der Daniel war das, der Daniel ist nicht da. Und dann war ein Geschrei und es war ziemlich turbulent, weil jeder hat den anderen belästigt und beziehungsweise hat ihm die Schuld zugeschoben. Du bist schuld, dass der Daniel nicht da ist. Es war eine Katastrophe und man sah, dass das Seil immer mehr auf die andere Seite ging. Auf der einen Seite war eine Mannschaft und auf dieser Seite war eigentlich ein Häufchen, die sich nur gestritten haben. Und kurz bevor das Seil die Ziellinie, die markante Ziellinie überschritten hätte, da hörten sie im Wald eine Stimme. Der Daniel hat sich erinnert, der hat vergessen, dass er ja bei dieser Gruppe ziehen sollte. Und er ist so schnell gelaufen, wie er konnte, und er schrie vom Wald aus, ich komme. Und in dem Moment, wo sie diese Stimme hörten, ich komme, ist das Seil von der einen Seite auf die andere marschiert. Und der Daniel ist dann nur noch gekommen und hat die andere Gruppe quer über den Platz gestreift. Genau das ist das, was Gott möchte mit dem Sabbat. Dass uns bewusst wird, wir haben jemand, den großen Daniel, der uns helfen wird, den Sieg zu haben. Wenn etwas ausschaut wie eine Niederlage, der Daniel macht es zum Sieg. Fantastisch, was Gott in den Sabbat hineingelegt hat. Und es ist gut, dass wir uns dessen wieder bewusst wird. Der Sabbat soll also ein Tag der Freude sein. Und es ist gut, dass wir uns dessen bewusst werden. Wir verstehen, damals schon, als Luther mit Dr. Eck gestritten hat in der Reformationszeit, wo sie auch über den Sabbat geredet haben, da sagte Dr. Eck, Martin Luther, wenn Sie sich nach der Bibel richten, dann müssten Sie eigentlich den Sabbat halten. Und er hat recht gehabt. Was ist nun der Sabbat für uns heute, für die Zeit des Endes? Wir leben ja in der Endzeit. Die Bibel sagt ganz deutlich, dass wir in der Zeit leben, wo wir uns vorbereiten auf den Tag, wo Jesus wiederkommt. Warum ist die Sabbatheiligung so wichtig für uns heute? Der Sabbat ist eigentlich das Treuesiegel. Und ich möchte nochmal einen Text aufschlagen in Offenbarung. Wir hatten vorhin am Anfang schon mal Offenbarung Kapitel 14 aufgeschlagen. Jetzt möchte ich Kapitel 13 aufschlagen, weil da einiges gesprochen wird über dieses Treuesiegel. Und ich lese dort im Kapitel 13 ab Vers 15 bis Vers 17 Folgendes. Offenbarung 13, ab Vers 15. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könnte, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen, die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Oh, wir haben hier eine sehr spannende Situation. Jesus sagt uns hier durch den Propheten Johannes, er hat diese Vision damals auf dem Patmos diesen Propheten gegeben, er sagt, es wird am Ende eine Macht sein, eine besondere Machtkonstellation sein, die ein Zeichen fordert, das alle halten müssen. Und wer dieses Zeichen nicht hat, der kriegt große Probleme. Sehr große Probleme. Und wir merken schon, das ist eine Sache, die und sehr aufhorchen lässt, weil da wird gesagt, dass dieses Zeichen sein wird an der rechten Hand oder an der Stirn. Nun, die rechte Hand ist etwas, womit ich arbeite, und die Stirn ist etwas, womit ich denke. Genau diese Formulierung haben wir in der Bibel mehrmals. Gott sagte, wenn sie seine Gebote halten sollten zu seinem Volk, dann sollen sie sich diese Gebote auf die Hand nehmen und an die Stirn, damit sie immer dran denken, was das bedeutet, dass Gott ihnen diese Gebote gegeben hat. Und so merken wir, dass das, was hier geschieht, etwas ist, was genau das Gegenteil sein sollte zu dem Zeichen, dass Gott zwischen seinem Volk, zwischen seinen gläubigen Menschen, die ihm nachfolgen, und ihm vereinbart hatte. Das Zeichen, das wir gelesen haben, Hesekiel 20, ist, dass Gott sagt, ich gab ihnen meine Sabbate zum Zeichen, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Jetzt merken wir schon, dass Gott manche Dinge im Kleinen tut, die er dann am Schluss im Großen nochmal uns vor Augen führt. Wir haben zum Beispiel, wenn es um den Beginn der Adventbewegung geht, in dem Kapitel 24 im Matthäusevangelium einen ganz interessanten Hinweis, dass Jesus damals seinen Jüngern sagt, passt auf, bevor der Herr kommt, werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen. Und diese Dinge an Sonne, Mond und Sternen, die sind ja passiert. Als die Adventbewegung ins Leben gerufen worden ist, da sind diese Dinge passiert. Ein großes Erdbeben, die Sonne ist verfinstert worden, einige Stunden, was sonst nie in einer Sonnenfinsternis der Fall ist, das sind nur einige Minuten, die Sterne sind vom Himmel gefallen und ein schwarzer Tag, genau diese Dinge, was da passiert sind, das war damals. Und die werden sich auch am Schluss, so sagt Offenbarung Kapitel 6, nochmal ereignen, bevor Jesus wiederkommt. Aber interessant ist, dass diese Dinge auch beim Sabbat solche Ereignisse zutage brachten. Im Jahr 1888 war damals ein Gesetz vorbereitet worden von USA damals, von der Regierung, dass der Sabbat zum nationalen Ruhetag gemacht werden sollte. Und damals hatte man A.T. Jones geschickt und er sollte dort vor dem Kongress eine Rede halten, um das deutlich zu machen, wie wir drüber nachdenken und wie wir denken als Adventgemeinde, was der Sabbat wirklich sein soll, dass jeder seine eigene Entscheidung treffen soll und nicht gezwungen wird, irgendetwas zu tun. Und er hat dort seine Rede gehalten und die war so einschneidend, so tief, dass die Delegierten damals des Kongresses sich bewusst geworden sind, dieses Gesetz können wir so nicht durchführen. Wir müssen es vertagen. Damals ist also der Beschluss, dieses Gesetz, dass der Sonntag als nationaler Ruhetag im amerikanischen Gesetz verankert werden sollte, vom Tisch gefallen. Aber es scheint, dass der Sonntag immer noch eine sehr bedeutsame Rolle hat. Und dass er vielleicht in der Zukunft mehr noch an Bedeutung gewinnt, als wir uns das je hätten vorstellen können. Wir leben heute in einer Zeit, die so bewegt ist, dass wir Dinge vor unseren Augen sehen, die wir uns vorher nie hätten vorstellen können. Denken wir zum Beispiel an das, was wir gerade so erleben, die Riesen-Corona-Situation. Wer hätte sich vor einem guten Jahr denken können, dass innerhalb von 14 Tagen die ganze Welt in Quarantäne geschickt worden ist? Und wir leben heute immer noch in dieser Schwierigkeit, dass wir mit dem Corona immer noch zu kämpfen haben. Wir sind gerade in der zweiten Welle. Und wir merken schon, alles fängt an, schwierig zu werden. Die Wirtschaft fängt an, schwierig zu werden. Wir haben Riesenprobleme. Wir wissen gar nicht mehr, wer die Schulden alle bezahlen sollte. Und wir merken schon, wenn es noch eine dritte Welle gibt, dann bricht fast alles zusammen. Und es ist nicht nur eine Sache, die einige wenige betreffen, sondern es ist eine Sache, die weltweit zu erleben ist. Und wir merken schon, das ist nicht einfach. Wer wird dieses Problem lösen? Durch diese ganze Corona-Welle, die wir im Augenblick haben, sind ja viele andere Dinge fast in den Hintergrund getreten. Wenn ich zum Beispiel denke, die ganze Sache der Erderwärmung und der Dinge, die uns genauso große Probleme bereiten, dann merken wir, da könnte einiges noch auf uns zukommen. Es ist ja schon wichtig, dass uns bewusst wird, dass Gott uns nicht in Unwissenheit lässt, was alles auf uns zukommen wird. Er zeigt uns eigentlich durch das prophetische Wort ganz deutlich Dinge, die uns die Augen öffnen möchte, auch wenn es darum geht, Gott treu zu sein. Was kommt hier auf uns zu? Ich habe vor wenigen Tagen eine interessante Sendung gesehen, Terra X. Und da haben sie gezeigt, was passiert, wenn die Pole immer mehr abschmelzen. Das ist eine Katastrophe, die auf uns zukommt, die wir noch gar nicht so richtig verstanden haben. Wenn die immer mehr abschmelzen, hat das auch zum Folge, dass zum Beispiel der ganze Golfstrom, die Dinge, die heute ablaufen und eigentlich die Meere mit neuem Sauerstoff erfüllen, dass dort die ganzen Fische und Lebewesen im Meer versorgt werden, dass das alles zusammenbricht. Könnte es möglich sein, dass das, was wir in der Offenbarung lesen, 8. Kapitel über die 7 Plagen, wo ein Drittel der Tiere im Meer stirbt, aktueller ist, als wir uns das vorstellen? Könnte es sein, dass dann Probleme kommen, wo jeder weiß, dass er sie alleine gar nicht mehr lösen kann? Dass nicht möglich ist, dass ein Staat sagt, ich kann das alleine in den Griff bekommen? Oder auch ein anderer Staat, auch wenn noch so groß ist, wie zum Beispiel Amerika, zu sagen, wir machen das schon? Wir haben wohl jetzt einen neuen Präsidenten in Amerika, der sofort wieder beigetreten ist in den Klimaschutz. Aber kann das gelöst werden von einer Regierung? Und wir merken, das funktioniert gar nicht. Es ist notwendig, dass da viele dabei sind, dass ein globales Moment geschaffen werden muss, wenn man überhaupt noch etwas retten kann, nicht wahr? Und es ist gut, dass wir darüber nachdenken, was sagt denn die Heilige Schrift darüber? Was sagt die Schrift darüber, wie das, was auf uns zukommt? Eines wird sicher sein. Wir haben festgestellt, durch den Lockdown, den wir erlebt haben, hier in Deutschland zum Beispiel, der jetzt in den letzten Monaten gelaufen ist, durch dieses Abschalten aller vieler Dinge, die sonst im täglichen Leben sonst gelaufen sind, haben wir festgestellt, dass das dem Klima sehr gut getan hat. Wir haben als Deutschland sogar unsere vorgesetzten Klimaziele erreicht, nur weil alles auf Null geschaltet worden ist. Niemals wäre das geschehen, wenn das nicht in dieser Weise geregelt worden wäre. Und wir merken schon, vielleicht ist das etwas, was die Leute darüber nachdenken lässt. Wie können wir das Problem lösen? Wie könnte es ausschauen, dass die Welt, in der wir sind, nicht gegen die Wand fällt? Weil die Leute werden sich immer mehr bewusst, wenn das so weitergeht, dann werden wir gegen die Wand fahren. Was kann man tun? Wenn wir die Prophezeiungen anschauen in der Offenbarung, dann merken wir, da werden manche Dinge genannt, die vielleicht uns mehr und mehr zum Nachdenken bringen. Wenn wir die Aussagen noch mit einbeziehen, die wir aus der Feder von Ellen White haben, und ich denke, wir sollten das tun. Wir sollten es tun, weil Gott auch durch diese Stimme uns Dinge offenbart, die vieles, was in der Bibel steht, uns noch plastischer vor Augen malt. Es ist so wichtig, dass wir auch diese Stimme mit hören. Wenn wir sie ausschalten, dann ist es so ähnlich, als wenn wir auf unserem Computer den Virenscanner wegnehmen. Dann wird er voll gemüllt und er ist nicht mehr zu gebrauchen. Wir brauchen so etwas, was uns helfen kann, gerade in dieser verworrenen Zeit, die Punkte wieder richtig zu ordnen, richtig festzulegen, wo sie hingehören. Und wer Ellen White aus dem Spiel lässt, der steht in der Gefahr, dass er auch den Halt in der Adventgemeinde mehr und mehr verliert. Es ist schon interessant, was die Bibel uns sagt, weil die Prophezeiungen der Offenbarung sind vielleicht aktueller als die Zeitung von übermorgen. Zurück zu diesem Gedanken. Wenn uns bewusst wird, dass die Heilige Schrift, die Offenbarung uns Weisung schenkt, die so aktuell sind, weil wir plötzlich Dinge verstehen, die wir bis jetzt noch nie verstanden haben, weil die Zeit noch nicht reif war, dann merken wir, dass wir sehr hellhörig darauf reagieren sollten. Dass wir uns neu wieder bewusst werden, das, was die Bibel offenbart, ist wirklich Wahrheit. Es ist keine Verschwörung. Es ist nicht irgendetwas, was wir nicht verstehen sollen, sondern Gott möchte uns durch die Offenbarung die Augen öffnen, damit wir die Dinge richtig sehen, wie sie sind. Und wir merken, es ist nicht nur das Problem, das wir in der Natur haben. Wir werden auch darauf hingewiesen, dass Anstrengungen gemacht werden im religiösen Bereich, dass die großen Wirtschaftsleute zusammen sind und der Termin steht schon fest, die mit dem Heiligen Stuhl in Rom gemeinsam eine Strategie entwickeln sollen, wie wir in der Zukunft agieren sollen, wie es möglich wird, diese Probleme zu lösen. Und man kann es nur lösen, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht, nicht wahr? Das ist menschlich gesehen eigentlich logisch, nicht wahr? Aber es ist auch interessant, wenn man wirklich hergeht und sagt, okay, wir haben festgestellt, dass so ein Lockdown für die Natur goldrichtig war, um etwas wieder zu reparieren. Ist das zu weit geholt, dass man diesen Gedanken überlegt, wäre es nicht sinnvoll, einen Tag in der Woche dazu zu nutzen, für die Natur ihn freizuhalten? Das ist ein spannendes Moment, nicht wahr? Ellen White schreibt darüber, dass gerade im Zusammenhang zwischen Amerika und dem Papsttum Dinge entwickelt werden, die genau in die Richtung gehen werden. Und wir merken schon, wenn das geschieht, dann wird man diesen Tag nehmen, der eigentlich von allen schon akzeptiert wird. Nicht nur von Christen, auch von anderen Religionen, von Naturreligionen. Auch eigentlich alle anderen sind damit einverstanden, dass ein Tag als der Tag genommen wird, der eine besondere Bedeutung auch schon für einen Ruhetag in dieser Welt gewonnen hat. Das ist nicht der Samstag, das ist nicht der Sabbat, das ist der Sonntag. Und wenn man hergeht und sagt, okay, einen Tag wollen wir frei halten, und wir merken schon, es wird nicht mehr so religiös argumentiert. Natürlich ist die religiöse Komponente eine wichtige Sache, dass man sagt, wir haben uns vielleicht gegenüber Gott verschuldet und wir sollten uns wieder Gedanken machen, wie wir Gott mit ins Boot holen. Das wird schon der Fall sein, aber es wird mehr argumentiert, wir brauchen einen Tag, wo wir mithelfen können, dass diese Probleme der Erde gerettet werden können. Wenn wir das nicht tun, werden wir gegen die Wand fahren. Ist das nicht logisch, dass man alle mit ins Boot holt und sagt, passt auf, wir werden diesen Tag ab sofort Gültigkeit verleihen, werden diesen Tag als wichtigen Tag einordnen und einsetzen? Wenn das kommen wird, dass der Sonntag eine besondere zentrale Stellung haben wird, um die Natur zu retten. Natürlich auch, um vielleicht deutlich zu machen, dass es mit der Führung, der geistigen Führung aus Rom in Verbindung steht. Aber wenn das geschieht und du dann hergehst und sagst, ich möchte aber den Tag, den Gott mir gesagt hat, der in der Bibel steht als der Ruhetag Gottes, weil er diesen Tag heilig gehalten hat, weil er an diesem Tag geruht hat, weil er der Tag ist, wo ich in besonderer Weise die Liebe und die Fürsorge Gottes erleben darf und nicht ein anderer Tag dafür hergenommen wird. Wenn ich dann hergehe und sage, ich werde diesen Tag als meinen wichtigsten Tag im Leben anschauen, können wir dann verstehen, dass viele Menschen dann hergehen und sagen, das sind einige, die sind nicht ganz bei Sinn. Das sind Leute, die sind gegen das, dass wir uns heute aus dieser Patsche heraushelfen. Das sind Leute, die sind Rebellen, das sind Leute, das sind Volksverschwörer, die können wir nicht mehr gebrauchen. Das sind alles so Elemente, die uns heute vor Augen kommen, die durch die Prophetie uns schon längst gesagt worden sind. Wir haben das bis jetzt noch nie so plastisch richtig einordnen können. Wir haben das wohl gelesen, aber wir haben es nie richtig verstanden. Aber heute merken wir, dass diese Dinge aktueller sind als die Zeitung von übermorgen. Die Zeichen werden geschrieben an die Stirn oder an die Hand. Ich kann nicht richtig denken und falsch handeln. Oder ich kann nicht richtig handeln und falsch denken. Es muss zusammenpassen. Aber die Bibel sagt uns, wenn Leute sich mehr nach dem ausrichten, was die heutige Welt meint, als Ruhetag festzulegen und sich nicht nach dem orientiert, was das Wort Gottes sagt, was Jesus sagt, dann wird es eine Riesenspannung geben. Druck von außen ohne Ende. Bin ich dann bereit, Gott an die erste Stelle zu setzen? Bin ich dann bereit, ja zu sagen, ich möchte Gott mehr gehorchen als den Menschen? Ellen White sagt uns, dass die Mehrheit der Gemeinde uns verlassen wird. Das ist ein starkes Wort. Das ist auch etwas, was wir bis jetzt kaum verstanden haben, weil wir uns das nie hätte vorstellen können. Wenn wir also diese Dinge mit einbeziehen, merken wir, das ist sehr, sehr aktuell. Plötzlich kommen da Dinge auf und die Leute werden argumentieren, weißt du, es geht doch darum, dass wir Gott von Herzen lieben. Es kommt doch nicht so sehr an, dass ich jetzt nur an diesen 24 Stunden Gott diene. Ich muss doch Gott Herzen lieben und ich muss da auch meine Mitmenschen lieben. Und wenn ich nicht dort mitmache, um meine Umwelt zu retten, dann bin ich doch lieblos. Das werden die Argumentationen sein. Muss ich denn unbedingt jetzt so kleinlich sein, nur wegen des Sabbats? Wegen dieser 24 Stunden? Von diesen Gedanken, die wir in der Bibel finden? Aber wir merken schon, diese Auseinandersetzung wird uns alle betreffen. Die Bibel sagt sogar, Jesus sagt es sogar in Lukas 21, er sagt, das geht hinein bis in die Familie. Da wird der Vater gegen den Sohn sein, die Tochter gegen die Mutter sein. Da gibt es nicht unbedingt einen Familienclan, der uns da weiterhilft. Jeder muss die Entscheidung selbst treffen, ob er Gott an die erste Stelle stellt oder ob er sich dem Trend mit anschließt, der heute da ist. Ich möchte den Gedanken mit einer Geschichte enden. Es war der Hirte John. Er war in der Schule so gut, dass die Lehrer zu ihm gesagt haben, weißt John, am besten wirst du Hirte. Da musst du nicht so viel lernen. Die Schafe hüten, das reicht schon aus. Und so ist der John Hirte geworden. Diese Geschichte hat sich in England zugetragen. John hat ein Herz für die Tiere gehabt. Er war für sie da Tag und Nacht. Und es wurde Winter und John hat seine Schafe in einer Höhle gehabt. Dort hat er sie versorgt, jeden Tag wieder mit Wasser und mit Futter versorgt. Es war sehr kalt und die Leute sagten, John, ich glaube, heute solltest du nicht gleich alleine gehen. Erst wenn das Wetter ein bisschen besser wird, die Schafe, die können auch ein paar Stunden überleben, auch wenn du nicht gleich dort bist. Aber der John ist gegangen. Und als er zu seinen Schafen gegangen ist, um sie zu versorgen, dann hat man plötzlich festgestellt, dass der John nicht zurückgekommen ist. Er ist gesucht worden, man hat ihn nicht gleich gefunden, aber ein bisschen später, als der Schnee dann weggetaut ist, hat man ihn in einer Schneehöhle dann gefunden, er ist erfroren. Und er hatte seine Hand um den Ringfinger geklammert. Keiner wusste, was das zu bedeuten hatte. Man hat einige Leute gefragt, die ihn schon kannten, aber keiner konnte so richtig Auskunft geben. Aber dann hat man den alten Pfarrer gefragt. Und er hat gesagt, ja, ich weiß, was das bedeutet, warum John seine Hand um den Ringfinger legte. Ich habe ihm damals gesagt, lieber John, du hast große Schwierigkeiten, dir etwas zu merken. Aber ich möchte wenigstens, dass du die ersten Verse dir einprägst aus dem Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und du nimmst für jedes Wort einen Finger. Der Herr ist mein Hirte. Und als der John seine Hand um den Ringfinger legte und somit in seiner Höhle dort gestorben ist, dann wusste man, an was er dachte. Der Herr ist mein Hirte. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wenn Gott uns Dinge sagt, geht es nicht darum, dass Gott uns Angst macht. Aber er möchte uns ermutigen, ihm treu zu sein, ganz gleich, was kommt. Weil mit ihm sind wir immer auf der Siegerseite. Gott segne uns. Amen. Wir möchten noch miteinander beten. Lieber guter Vater, wir danken dir ganz herzlich, dass wir auch heute uns wieder mit deinem Wort beschäftigen durften. Du hast damals dem Volk Israel, als du es aus Ägypten geführt hast und diese Zeit der Wanderung, die 40 Jahre durch die Wüste, sind ja auch ein Sinnbild für die letzte Zeit. Der Auszug aus Ägypten hat eine besondere Bedeutung auch für uns, um zu erkennen, dass du auch heute dein Volk durch die Wüste hindurchführst in das Land Kanaan, zu dir hin. Und wir merken, dass es nicht nur das Blut war, das so wichtig war, nicht nur die Taufe, sondern dass du ihnen auch bewusst machtest, dass der Sabbat eine besondere Bedeutung hat. Eine Bedeutung hat, die helfen möchte, dass wir immer verstehen, dass du unser Gott und Heiland bist, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, dass wir dich haben als unsere Führung und Hilfe. Und dass du es bist, der allein anbetungswürdig ist, weil du unser Schöpfer bist. Das ist der Sinn des Sabbats. Und wir freuen uns, dass auch der Sabbat heute, bei all dem Trubel, der um uns herum passiert, uns nie abhanden kommen darf, sondern wir wollen dir treu sein, weil du unser Schöpfer bist. Wir danken es dir im Namen Jesu. Amen.